Die Touchpoint-Kette zu untersuchen, ist nicht nur sinnvoll, sondern eigentlich verpflichtend für jeden. Und der Verkaufsprozess ist zunächst mal relativ einfach. Ich nenne ihn immer den KIA. Der besteht aus den drei Elementen: Kontaktphase, Informationsphase und Abschlussphase. An der Abschlussphase scheitern ca. 50-60% der Verkäufer, weil sie sich über das Verkaufen nicht so wirklich im Kopf gemacht haben.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tumus.org, dem Podcast am Mittwoch für die Bereiche Projekt- und Prozessmanagement. Und heute habe ich einen besonderen Gast, mit dem ich mich heute hier in Frankfurt zusammengetroffen habe, der wirklich aus Berlin kommt und in der Nähe vom Wannsee. Dazu ein bisschen mehr. Und ich begrüße ganz herzlich Bob Bredsam.
Genau. Danke, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne.
Und schön war, dass er wirklich aus Berlin kommt.
Das stimmt tatsächlich, weil ich habe auch eine besondere Verbindung zu Berlin. Aber das kann man ja mal in dem privaten Thema nochmal besprechen.
Wir machen nochmal einen privaten Podcast.
So sieht's aus. Bob Bredsam aus Berlin, der Sales Booster Experte für Ihr Upselling.
Genau.
Was bedeutet das? Und die Zuhörer wissen, dass wir immer die besondere Frage stellen: Wer bist du und warum?
Die Geschichte zu Bob Bredsam ist furchtbar lang. Die erzählen wir jetzt nicht. Das machen wir in einem anderen Moment. Ich bin der Sales Booster, weil ich die Verkaufsprozesse meiner Kunden untersuche und immer gucke, gibt es auch wirklich Return of Investment. Viele Menschen haben Verkaufsprozesse, die sind auf schön angelegt. Und zu selten wird jeder Gang hinterfragt, bringt er wirklich ein Verkaufsergebnis oder welchen Anteil hat er am Verkaufsergebnis? Und da öffne ich vielen Kunden die Augen. Das ist wirklich pures Boosting. Und wir starten zunächst mit der Betrachtung Produkt, Nutzen und Zielmarkt. Diesen Dreiklang gut zu bedienen, das macht manchen Birnen große Schweißtropfen auf der Stirn. Und wir gucken im zweiten Schritt, wie können wir denn mit dem Grundkapital der Firma, und das Grundkapital jeder Firma sind die Bestandskunden, über Upselling extreme Umsatzzuwächse erzeugen. Also wir sind gerade aktuell in Sportfachgeschäften unterwegs und haben Umsatzsteigerungen von bis zu 60% installiert, einfach weil die Leute jetzt auf Prozesse achten, auf Dinge achten im Verkauf. Da haben die vorher einfach den Blick nicht für gehabt.
Da können wir ja gleich einsteigen. Also du hast ja Prozess, das passt ja wunderbar zu dem Podcast. Also wir befinden uns so in der Prozesskette, zum Beispiel in dieser Wertschöpfungskette von der Kunde hat angefragt, der kriegt ein Angebot und das ist alles so vor der Bereitstellung. Beziehungsweise habe ich jetzt so verstanden, dass es ja eigentlich der komplette Wertschöpfungsprozess ist, weil du sagst ja Produkt nutzen, wie sieht die Rechnung aus, gibt es vielleicht noch eine Kundenzufriedenheit. Also im Grunde genommen ist ja alles ein Touchpoint, wo man letztendlich immer wieder ein bisschen was mehr machen kann, ne?
Die Touchpoint-Kette zu untersuchen, ist nicht nur sinnvoll, sondern eigentlich verpflichtend für jeden. Und der Verkaufsprozess ist zunächst mal relativ einfach. Ich nenne ihn immer den KIA. Der besteht aus den drei Elementen: Kontaktphase, Informationsphase und Abschlussphase. An der Abschlussphase scheitern ca. 50-60% der Verkäufer, weil sie sich über das Verkaufen nicht so wirklich im Kopf gemacht haben und vielleicht eher Berater oder Warenherausgeber sind, wirft man einen Blick in Möbelhäuser, manchmal sogar in Autohäuser, wo du kriegst nichts gekauft, du kommst mit dem offenen Portemonnaie hin. Und da hat niemand hat mal die Beobachtung angestellt, was passiert denn an welcher Stelle im Verkaufsprozess von Kunde betritt den Laden, ist doch schon das allererste Kaufsignal. Und bis zum Beautiful Exit. Was mache ich denn, wenn der Kunde Nein sagt? Zum Thema Beautiful Exit können wir einen ganzen Seminartag machen. Wie gehe ich dann A mit dem Nein um? Wie drehe ich das ganze Ding nochmal? Wie setze ich denn trotzdem meine Anker für Zusatzgeschäfte dann danach? Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Branche bin ich unterwegs. Der Beautiful Exit sieht im Supermarkt anders aus als im Autohaus. Aber schaut euch mal um in Supermärkten. An den Kassen sitzen meistens die Aushilfen, die Studenten. Thema Beautiful Exit, dort müssen die Besten sitzen, die simultan kassieren können, noch ein kurzes Kundengespräch, den Laden im Blick. da verschwenden viele ihre Zeit nicht drauf, drüber nachzudenken, wie kann das so funktionieren, dass eben von Hacke bis Nacke, wie ich manchmal sage, der Verkaufsprozess so optimal angelegt ist. Weißt du, es gibt so viel Theorie, wir müssen emotional verkaufen, wir müssen ein Erlebnis schaffen, bla bla bla. Ja, wenn ich mit den falschen Leuten am falschen Platz arbeite, dann wird das nichts.
Das stimmt. Also du hast den Faktor Mensch definitiv. Du hast den unternehmerischen Blickwinkel, der ja so oft auch im Prozess arbeitet, also im Unternehmen selbst noch. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel jetzt einen Lebensmittelhandel, wo er wahrscheinlich noch selber die Regale einräumt, aber letztendlich ja die Perspektive rausnehmen muss, um sich quasi dem gesamten Bild zu öffnen und sagen, okay, wo sind denn jetzt meine Verluste? Du hast jetzt Thema Bestandskunden gesagt. Klar, in der Literatur liest man immer, dass sag ich mal, Neukunde 7-mal so viel kostet, wie als wenn ich jetzt eine Bestandskunde im Endeffekt, also im Vergleich, und ich habe ja, wie du schon sagst, da kommt ein Kunde die Tür rein, der hat schon gekauft und ich habe im Endeffekt in meinem CRM-System Kunden, die auch schon mal gekauft haben.
Na, erstens das, zweitens muss ich das gut auf dem Sender haben und meine Top 10 oder Top 20, je nach Branche, erkennen, wissen, was die regelmäßig bei mir beziehen. Und dann brauche ich meine Produktkenntnis, meine Branchenkenntnis, und natürlich die Kenntnis über die Branche, wo sich meine Kunden bewegen. Was ist up-to-date, aktuell, was bewegt die, welchen Nutzen kann ich stiften? Und es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass man sich bei seinen Kunden bedankt, man kann seine Kunden auch mal schlicht und ergreifend anrufen und fragen, auch das ist Kapital aus der Bestandskundschaft, einfach fragen, warum kaufst du bei mir? Und da gucken mich die Leute immer an, als hätte ich ein Geweih auf dem Kopf, wenn ich sage, stell deinen Top-10-Kunden mal diese Frage. Du hast eine gute Bindung zu denen, das sind deine Top-10. Hey, die kannst du einfach fragen, warum kaufst du bei mir? Und dann kriegst du ein Nutzenportfolio, aus dem du dann wieder schließen kannst, könnte ich diese Nutzen traduzieren in andere Zielmärkte? Und wie bearbeite ich andere Zielmärkte? Stimmen diese Nutzen zu welchem Produkt? Stimmt welcher Nutzen für welchen Zielmarkt? Das ist etwas, das ist saubere Handwerksarbeit, das ist saubere Prozessarbeit, die man machen muss, um dann natürlich mit Menschen unterwegs zu sein, um den Abschluss, den Verkauf zu machen, in die Tüte zu bringen, also Umsatz zu erzeugen.
Und darf ich mal die These aufstellen, dass ich wahrscheinlich, ist es vollkommen egal, ob das die Online-Welt ist oder die Offline-Welt. Also wenn ich jetzt deinen Worten so ein bisschen gefolgt habe, hat es bei mir schon ein bisschen gerattert, wo ich mir denke, naja klar, ich meine, ob der jetzt online bestellt hat, den kann ich ja trotzdem mal anrufen und sagen, Mensch, vielen Dank für Ihren Anruf. Das bedeutet ja nicht zwingend, dass man, wenn man online gekauft hat, alles auch auf Online-Ebene abwickeln muss. Ja? Es gibt natürlich Automatisierung, logischerweise, aber wenn ich wirklich an den Kern will, den du gerade beschrieben hast und ich mich da langfristig auch zumindest mal aufbauen will und diese Produkt-Nutzen-Geschichte ausbaue, dann ja, muss ich anders hervorgehen. Also ich muss einen Blickwinkel wechseln.
Also es gibt bestimmt Online-Geschäfte, die einfach durchrattern. Auf der anderen Seite, wir probieren ja viel aus. Also wenn du Vorträge hältst über Sales und Upselling, wenn du Verkaufstrainings machst, dann brauchst du ja auch selber Produkte, die funktionieren. Wir haben ein Produkt entwickelt, das ist die Geschäftsadresse, die ladungsfähige Geschäftsadresse, die haben wir automatisiert, haben sie online gestellt und haben quasi von der Firmenkundenbestätigung auf der Webseite bis zum Buchen des Paketes, Rechnungsstellung, alles elektronisch im Internet automatisiert. Und trotzdem ist der Effekt da, dass die Kunden vorher quasi testen über einen Anruf, sitzen da wirklich Menschen oder ist das nur ein Bild, was hier steht? Und manchmal, also so 50-50, es kaufen auch Kunden einfach nur online, dann rufen wir die ganz bewusst an, wenn die Bestellung eingegangen ist, bevor wir noch den Briefkasten beschriften, rufen wir die ganz bewusst an und sagen, hallo, wir sind da, und das schätzen die sowas von wert. Und wenn jemand doppelbödig arbeitet, sprich mit einem Ladengeschäft und mit einem Online-Geschäft, ich stelle auch mal eine These auf. Meine These heißt, nach digital kommt analog. Menschen machen Geschäfte miteinander. Und diese Bindung, die ich erzeuge, wenn ich im in der Kundenbindung den Hörer in die Hand nehmen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Und einfach den Kunden anrufe, die schlichteste Form ist, sich zu bedanken. Wir sind bestellt, Bestellung ist eingegangen, wir kümmern uns jetzt drum, wir wollten Ihnen nur ein gutes Gefühl geben, prima. Thema ist erledigt. Dann habe ich einen Eindruck geschaffen, der mir im nächsten Schritt neue Mehrwerte bringt in Form von, du, hat bei mir super geklappt, ich bringe gleich eine Empfehlung mit, dann brauche ich gar nicht danach fragen.
Ja. Schon mal ein ganz wichtiger Tipp für Unternehmen, die sich jetzt gerade neu aufstellen, die im Endeffekt aber auch schon vielleicht jahrelang im Modus unterwegs sind, im Hamsterrad, wie man so schön sagt. Ich finde das wieder auch so ein sehr, sehr schöner Gedankengang von dir, dass man sagt, naja, die Welt ist binär, ne? Oben, unten, links und rechts. Also ich kann Offline-Geschäft machen, aber ich kann auch zugleich Online-Geschäft machen. Ich sehe das ja immer auch im lokalen Bereich, die sagen, ja, online, nee, mache ich nicht, wo ich mir denke, du tust ja da im Endeffekt eine Chance liegen lassen, die du nutzen könntest. Klar, kannst du es machen, aber auf der anderen Seite wäre es doch ein weiteres Spielfeld, was du mit bearbeiten kannst. Und das hast du ja gerade auch so ein Stück weit bestätigt. Nach online kommt auch analog, ja, wo ich mir sage, Menschen machen dann doch wieder Geschäfte. Ja.
Ja.
Und wir sind dann im Endeffekt, der Mensch kauft ja auch das Produkt. Es ist ja keine Maschine, die das Produkt kauft, sondern der Konsument ist der Mensch. Und der hat halt Emotionen und beziehungsweise Gefühle, die er zum Ausdruck bringen können. Wie zufrieden war er mit dir? Ist das Produkt in irgendeiner Facette von 1 bis 10 zu gebrauchen oder nicht? Und dann gibt es ja auch Feedbackrunden, die von dem Kunden ja auch tatsächlich dann wieder in die Online-Welt zurückgebracht werden.
Absolut. Also das machen Leute ja ganz gerne. Wenn nach Bewertung gefragt wird, viele Leute möchten dann gerne ihren Kommentar mit dazu packen. Ich will auch mal einen Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, naja, man kann ja online als zweites Geschäftsfeld eröffnen oder man kann sollte die Chance des Online-Vertriebs nicht verpassen, ist eine Frage der Fokussierung. Ne? Wenn ich sage, ich habe ein florierendes Offline-Geschäft, ein florierendes Ladengeschäft, muss man sich natürlich die Frage stellen, bringt mir online wirklich den Mehrwert im Gegensatz vielleicht zum Mitbewerber? Die Gründe sind vielfältig, auch auf online zu steigen. Manchmal kann es sein, das Ganze funktioniert rückwärts. Amazon macht jetzt Ladengeschäfte auf. Also die testen ja gerade diese kassenlosen Dinger, die laufen nicht so gut an. Und wenn du im Bauhaus stehst, kennst du das, Selfmade-Kassen oder so, mehr klingeln nach der Mitarbeiterin, die die Kasse wieder in Ordnung bringen muss, als andersrum. Aber was halt interessant ist, dass die ganzen großen Brands hergehen und die analoge Welt wieder entdecken. Also so ähnlich wie, wenn man sich bei der berühmten Generation Z oder Y umguckt, die wieder alte Werte entdecken, wo das Kurios, habe ich neulich eine Umfrage gelesen, junge Mädchen lieben es wieder, dass man Frau spielt. Da ist die Emanzipation gar nicht mehr so wichtig, sondern die finden diesen Familienbetrieb wieder klasse. Dachte ich so, ups, wo das wohl herkommt. Aber zurück zu diesem Thema, digital und analog gut abzuwägen, was mache ich, in welchem Bereich engagiere ich mich extrem. Das Grundprinzip, dass ich einen Verkaufsprozess habe, der eben heißt Kontaktphase, Infophase, Abschlussphase. Was mache ich jeweils in diesen drei Phasen konkret? Ich bediene nach Grundmotiven Kunden, die haben Grundkaufentscheidungen, die haben Grundkaufwiderstände. An den Dingen ändert sich nicht viel. Ich muss nur die Klaviatur beherrschen, die eben dann gerade für das Medium gilt. Ne?
Ja, das passt ganz gut. Es gibt ja, sag ich mal, immer dann noch eine psychologische Ebene, also eine Persönlichkeit zu dem Menschen, weil er eine Kaufentscheidung trifft. Die trifft er meistens im Unterbewusstsein. Hat er die schon getroffen? Bewusst will er sie immer gerne treffen wollen oder beziehungsweise sich erklären, warum ich es gekauft habe. Was ich ja so faszinierend an dir finde, ist, dass du auch noch Trainer für das Thema Struktogramm bist.
Ja, mein Lieblingswerkzeug.
Genau, also das Thema mal die Gehirne auseinandergenommen, in gewisse Facetten und Struktur gepasst. Klar kennt man das Myers-Briggs-Modell und das DISC-Modell, das hat man bestimmt. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung in einer bestimmten Betrachtungsweise. Natürlich auch, letzte Woche habe ich einen Podcast gehabt mit jemandem, der psychologisch fundierte Webseiten macht.
Cool.
Und das würde dann im Endeffekt noch mal ein bisschen einzahlen auf dein Thema Struktogramm. Und das, da würden wir euch schon ein bisschen mal kurz abholen, was das so bedeutet und was da so vielleicht so für Kernelemente wichtig sind, um dann wieder in diesen KIA-Prozess einzusteigen.
Ganz genau. Also wer da großes Interesse hat, der googelt mal das Wort Biostrukturanalyse oder Struktogramm. Dann gibt es mannigfaltige Informationen dazu, auch vom Struktogrammzentrum Deutschland oder auf unserer Webseite smartseller.pro. Kann man sich ganz gut damit auseinandersetzen. Wir haben, und es ist gerade egal, ob du Kundenstudien von großen Banken, großen Versicherungsgesellschaften anguckst, ob du von der Stanford University, die haben mal daran gearbeitet, Überzeugungsprofile rauszuarbeiten, welche Überzeugungsprofile, wie viel wird es denn geben für Kunden? Die haben ein Experiment gemacht mit einem Online-Shop und haben den so lange umgebaut, bis sie die Umsatzgrößen signifikant gesteigert haben. Und wenn man Tausende von Kunden untersucht, haben die vorher gedacht, na, wir werden bestimmt 50, 80, 100 Überzeugungsprofile finden, und es gibt branchenübergreifend immer die drei gleichen Überzeugungsprofile. Das ist das Thema Menschen kaufen, was andere Menschen kaufen. Das kennt jeder von eBay und Amazon. Das gibt das Prinzip der Verknappung, ist gleich aus, Überzeugungsprofil, beeil dich. Ja? Das hast du bei Booking.com, in diversen Reisebuchungsportalen. Hey, da gucken sich zwei gerade die Webseite an, wir haben nur noch ein Zimmer, mach hin, drück den Knopf, ja. Und es gibt das Überzeugungsprofil Expertenraten. Und wenn man sich diese drei Profile anguckt und du kannst dir Kundenbewertungen, also nicht die Kundenbewertungen zu Kunden, sondern das, was Unternehmen, wie Unternehmen ihre Kunden einteilen, angucken, es läuft am Ende immer auf diesen Dreiklang heraus. Es gibt die dynamischen, mitreißenden Macher. Es gibt die geselligen, empathischen Mitmacher. Und es gibt die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Und alle drei dieser Gruppen, das sind auch diese drei Überzeugungsprofile, von denen ich gerade sprach, diese drei Grundtypen kennzeichnen das Kunden- und auch das Verkäuferbild. Das Spannende dabei ist, das sind ja keine Schubladen, über die wir reden, sondern wir sagen immer, je dynamischer und mitreißender jemand ist, umso mehr wird er folgende Ergebnisse bringen. Und je geselliger, je empathischer einer ist, umso Ergebnisse in dieser Form wird er bringen, passend zu seinem Typ. So, und wenn man jetzt mal guckt, wo matchen die besten Ergebnisse auch im Vertrieb, dann matchen die in der Regel zwischen einem dynamischen, mitreißenden Verkäufer und einem dynamischen, mitreißenden Kunden. Die werden wahrscheinlich am besten miteinander können. Und bei der Biostrukturanalyse analysieren wir genau das Thema. Welcher Verkäufertyp, welcher Persönlichkeitstyp bist du? Welche Merkmale sind bei dir vom lieben Gott in den Schoß geworfen? Was hast du bei dir fest verdrahtet? Wo kommst du nicht aus deiner Haut? Und das ist der eigentlich spannendste Punkt dabei, festzustellen, ich habe halt meine Stärken, ich bin halt der ich bin, und mit meinen Stärken gehe ich um und mit denen arbeite ich. Und wenn ich halt jemand bin, der die Klappe nicht halten kann, der gerne redet, der super gern andere überzeugt, mitreißt und sagt, hey, komm, das machen wir jetzt und nicht morgen und nicht übermorgen, dann bin ich so einer und dann kann man auf mich setzen. Und wenn ich so ein Grundtyp bin, der sagt, oh, ich habe erstmal Sorgenfalten auf der Stirn, ich würde gerne erstmal überlegen, was ist, dann können wir 10-mal hergehen und sagen, komm, ich nehme dich jetzt schnell mit. Das macht dem anderen Stress. Und dann gucken wir in diesem Training hin, was für eine coole Veranlagung hast du eigentlich. Keiner ist schlechter oder besser als der andere. Jeder hat seine Wirkung, aber dessen muss man sich halt bewusst sein. Und wenn ich es dann schaffe, meine Methoden, die ich anwende im Verkaufsprozess, an meine Persönlichkeit anzupassen und dann vielleicht noch den richtigen Kunden an der richtigen Stelle abzuholen. Also ich mache dir mal ein Beispiel, wenn du Rennwagen verkaufst, dann brauchst du doch nichts über Airbags und bequeme Sitze zu erzählen. Ich meine, kaufst du einen Porsche, dann sitzt du in so einer Fischdose im engen Sportsitz, der ist nicht so super weich, wie wenn du halt eine A6 Kombi, eine schöne Familienkutsche nimmst und sagst, hey, lass uns mal gemütlich ans Ziel fahren, lass uns den Hund mitnehmen und den Kinderwagen hinten. Das sind ganz andere Nutzenargumente, die am Ende eine Rolle spielen.
Und da schließt sich ja so ein Stück weit der Kreis. Also wir haben einmal Kia gehört, welchen den Verkaufsprozess, also Kontaktinformationen und Abschlusstechniken, also beziehungsweise Abschlusspunkte. Und jetzt dieses Beispiel Porsche und A6 sind dann, was du eingangs gesagt hast, dass wir das wirklich über das Produkt nutzen und den Mehrwert sozusagen dann nochmal intensiver schauen muss. Und welchen Menschtyp habe ich denn jetzt genau gegenüberstehen? Und auf was, ich sage es mal in meinen Worten, tickt der denn? In welchem Farbspektrum ist der unterwegs? Wo hole ich den am schnellsten und am besten ab, wie du vorhin gesagt hast? Also wenn das jetzt, was ich, ein Mensch ist, der, wir nennen es mal die Farbe, hochrot ist, der sagt, ich bin relativ schnell ziehend aufgabenorientiert, ich will ja nicht lang rumgemacht haben, dann muss ich nicht erzählen, was die Historie von Audi und Porsche ist.
Auf gar keinen Fall.
Ne? Da muss ich schnell zum Punkt kommen.
Erstens schnell zum Punkt kommen und wenn wir uns die drei Farben angucken und sagen, Menschen, die halt so dynamisch und mitreißend und auf den Punkt kommen, das sind halt die, die einen relativ hohen Rotanteil haben. Unsere Zahlen, Daten, Fakten, Menschen sind die mit einem hohen Blauanteil. Und je geselliger, je empathischer, je mehr Gemütlichkeit aufkommt, das sind Menschen, die haben in der Regel einen sehr hohen Grünanteil. Und jetzt hole ich natürlich mit dem richtigen Nutzen den Kunden ab. Das lernt man bei uns im Training, wie ich das einschätze, welche Farbanteile bei welchen Kunden in welcher Form sitzen.
Das machen wir übrigens auch in die Shownotes. Du hast ja im Endeffekt ein Programm, was läuft. Das ist über mehrere Stufen angelegt und so weiter. Genau. Die Informationen legen wir rein, damit wir dann im Endeffekt eine Runde auf deine Webseite
verlinken können. Okay, ja? Das ist super. Mhm. Um das jetzt zu Ende zu bringen, der dritten Dreiklang, den wir beachten müssen, das ist nicht nur Kia, der Verkaufsprozess und Produktnutzen, Zielmarkt, sondern es geht auch noch um Merkmal, Vorteil und Nutzen. Die meisten Verkäufer transportieren die Merkmale. Hören Sie mal, Herr Königke, wir haben hier ein Auto, das hat 300 PS, das hat einen 5-Liter-Motor, mit dem können Sie richtig Start machen und 19 Zoll Felgen. Alles Merkmale, die im Prinzip kein Schwein interessiert. Klar, eine schöne 21 Zoll Felge, ganz flache Reifen, das macht auf dem A7 Chassis natürlich auch Sinn, wenn es dann ordentliche 295er Latschen sind. Und das ist schon ganz prima. Nur, was ist denn am Ende der Nutzen? Jetzt kommt so ein Ehepaar in den Laden, schöner Sportwagen, der verkauft werden soll. Er einen sehr hohen Rotanteil und sie einen sehr hohen Grünanteil. Jetzt muss ich mir als Verkäufer überlegen, wie hole ich denn jetzt beide ab? Einen lasse ich im Regen stehen oder nicht? Und jetzt könnte ich natürlich, ist für den hochroten Menschen die Frage, wie viel PS, wie viel Liter, wie schnell, durchaus ein Thema. Aber der Nutzen ist doch am Ende eine Zeitersparnis, dass ich in 2,5 Stunden von A nach B kommen kann, immer unter der Voraussetzung Straßenverkehrsordnung einhalten, ja, dass man mich hier nicht falsch versteht. Und für die Frau, Lebensgefährtin, die vielleicht einen sehr hohen Grünanteil hat, ist es doch prima, wenn ich dir erklären kann, dass so ein A7 Allradantrieb hat und wenn das Wetter draußen richtig müllig ist, es schneit, es gibt Schneeregen, Matsch auf der Straße, dass Schatz sicher nach Hause kommt. Dafür braucht man so ein Auto. Das geht vielleicht in so einer kleinen Krümelkiste mit kleineren Rädern nicht. Ja, also.
Ja, spannender erster Teil. Wir würden hier eine kleine kurze Pause machen und euch einladen, den zweiten Teil mitzuhören, um zu schauen, was da noch in dir steckt, was zum Thema Struktogramm, beziehungsweise auch, was nicht nur der Vertrieb ist, sondern auch, was gehört noch zum Vertrieb dazu, was gehört zu einem Unternehmer noch dazu. Da gibt es drei Dinge, die du uns da noch mitgebracht hast. Und da bin ich gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht.
Prima, Dankeschön.